just wanna dance in London. Just give me one night and the morning. Me and my girl gon' take over the dance floor. Take over the dance floor. I just wanna dance in London. Just give me one night and the morning. Me and my girl gon' take over the dance floor. Take over the dance floor.
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des 43. ETCG Podcasts mit dem Thema Devices in London. Für alle, die beim ersten Podcast noch nicht dabei sind oder jetzt zum zweiten Podcast einschalten, Devices London war das größte europäische Turnier bisher mit über 1450 Spielern. Gewonnen hat das Patrick Rieder und die restlichen Top 4 waren Alper Engin. Also die ersten zwei hatten wir schon im ersten Teil des Podcasts. Und dritten Platz war Michel Grüner und vierter Platz Joshua Schmidt. Das sind meine heutigen Gäste. Michel, stellst du dich bitte mal kurz vor?
Ja, Michel Grüner hier, Master Killers auf ETCG. Erfolge, dies, das, kennt mich. Ansonsten London, ja, war okay, war ganz cool. War mal was Außergewöhnliches und ja, war natürlich klasse, dass so viele Leute da waren.
Okay, Joshua, aus seinem Keller.
Ja, hi. Live. Joshua Schmidt, ja, aus Essen, Deutschland, sollten die meisten eigentlich auch kennen. Hab jetzt die Band wirklich in gefunden, sitzt jetzt vor im Keller. Ich hoffe, das läuft.
Ja, Username.
Und London war cool.
Username auf ETCG.
Gamebreaker.
Gamebreaker, okay. Gut, dann starten wir gleich los. Ja, okay, was sollte man noch wissen? Gleichzeitig zur Devices London fand dort auch die MSN oder die Comic-Con statt. Dadurch kamen natürlich viel mehr Leute nach London, weil man konnte, indem man am Samstag oder Sonntag bei der YCS war, günstiger die Comic-Con besuchen, so 20 Pfund günstiger. Also ist auch ein Grund, wieso mehrere Spieler waren. Michel, wie fandest du allgemein das Turnier?
Ich fand es ziemlich cool. Es war cool, dass so viele Leute da waren. Negativ war halt, dass dadurch, dass so viele Leute da waren, Konami damit nicht gerechnet hat, damit das Turnier noch später als normal natürlich losging. Sonst geht's ja schon super spät los, aber dieses Mal waren es dann, glaube ich, fast 2 Stunden später. Und das hat sich natürlich dann schon ziemlich hart, ziemlich lang hinausgezogen. Und dadurch hat man dann irgendwie auch die Chance genommen bekommen, wenn man ziemlich weit gekommen ist, dass man wirklich die Comic-Con eigentlich gar nicht besuchen konnte. Das war ein bisschen schade.
Und Joshua?
Bis auf die Zeitverzögerung war es halt cool. Die Idee mit der Comic-Con fand ich auch gut. Einziger Nachteil war eben, dass es so, dadurch, dass die Runden so lange gedauert haben und dass in den Gängen so viel los war, dass man sich die kaum in Ruhe angucken konnte. Was aber eben auch nicht der Hauptzweck von der YCS war, deswegen kann man sich da nicht beschweren. Aber es wäre cool gewesen, wenn man ein bisschen was gesehen hätte. Ein bisschen mehr.
Was sagt sie zu der hohen Teilnehmeranzahl?
Ja, ist gut für so ein Event, wenn viele Leute mitmachen. Ist natürlich teilweise jetzt so gewesen, dass da nur Leute mitgemacht haben, um in die Comic-Con reinzukommen. Aber ansonsten ist es halt immer gut, wenn die Events größer werden.
Michel?
Ja gut, wenn es mehr Spieler sind, dann sind es natürlich auch mehr schlechte Spieler, damit sind halt die ersten Runden wahrscheinlich einfacher. Aber ja, an sich gleicht sich das wieder aus. Aber ich finde es halt schon irgendwie doof, diese riesen Events sind, keine Ahnung, wie viele Runden sind, immer 13 Runden oder wie viele es waren. Dann ist halt auch schon irgendwie eine Art von Druck, wenn du so weißt, dass du darfst maximal zweimal verlieren oder so. Ja, dann ist es schon ein harter Druck, finde ich.
Ja, aber ist es nicht auch so, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man war in den Top 16 von zum Beispiel einem 1400-Mann-Turnier, dass das wesentlich besondere ist, als wie du warst in den Top 16 von 800 Leuten? Weil prozentuell ist die prozentuelle Chance, also die Prozentzahl der Leute, die wirklich dann unter die Tops kommen, ja immer mehr, also 2% oder 1%. Und ansonsten sind es, keine Ahnung, 3, 4, 5% oder so, die in die Tops kommen.
Ja, man ja, also. Okay, bist du zuerst, Yoshi?
Ja, wenn ich schon mal reden kann, ohne dass es später ankommt. Das ist natürlich schon, also es klingt natürlich cooler, wenn man sagt, so 1400 Leute oder 800 Leute. Aber wenn man dann im Endeffekt dran denkt, dass dann zum Beispiel 800 oder 1000 Mann Turniere haben 10 Runden und man muss zu 2 gehen und das Turnier hatte jetzt 11 Runden. Und von daher, der Unterschied ist nicht so hoch. Also vielleicht kann man bei kleineren Turnieren mit einem Draw noch reinkommen, aber die Anforderungen sind meistens ähnlich. Aber natürlich ist es cooler. So ein bisschen.
Ja, ich sehe es halt so, kleine, man sagt immer, 2000 Mann Turnier, ich bin Top 16 gekommen. Ja, aber von den 2000 aber auch wesentlich viele schlechtere Spieler dabei. Wenn es nur 50 gute Spieler sind, ja, dann wirst du vielleicht einfach Vorletzter bei 50 Mann, ja, das hört sich scheiße an, aber wenn es die 50 besten Mann, ja, dann ist es halt was ganz anderes. Deswegen würde ich nicht unbedingt sagen, dass es jetzt irgendwie einfacher ist. Ja, ich würde schon sagen, dass es einfacher ist, bei großen Turnieren weit zu kommen, wenn man einen guten Tag hat. Weil wenn einfach die Spielerdichte an guten Spielern höher ist, bei kleineren Events, ist es einfach schwieriger.
Ja, das Traurige ist ja auch, dass egal wie groß das Turnier ist, du kriegst für deine Platzierung das Gleiche. Also ob jetzt 2000 Leute da gespielt haben oder 1000, du wirst den gleichen Preis halten. Also von dem her, es wird auch nicht anders entlohnt.
Den gleichen mäßigen Preis,
sagen wir mal so. Gleichmäßig. Na gut, na gut. Unsere User haben natürlich wieder viele Fragen eingereicht, weil diesmal haben wir sogar den Vorteil, dass wir 4 Leute haben, denen ich diese Fragen stellen kann. Dadurch kann ich insgesamt mehr Fragen stellen, auch dadurch, dass wir den Podcast auf 2 Teile aufgeteilt haben. Die erste Frage war zum Beispiel, ob es irgendwelche Schlüsselsituationen in dem Turnier kommt, vom Return-Winner. Also Schlüsselsituationen für den Turnierverlauf bei euch. Also ein Match oder dass ihr was gegessen habt oder müsst ihr mir erzählen.
Das ist ja schon was Besonderes auf einer Weise. Ja. Da muss ich jetzt überlegen.
Weil da gab es einen Knackpunkt, ab dem Zeitpunkt hast du nur mehr gewonnen und davor hattest du so ein ungutes Gefühl, oder?
Naja, also für mich ist immer so ein Knackpunkt die erste Runde. Das ist immer so das, wovor man am meisten aufgeregt ist. Und wenn die gut läuft, dann hat man einen guten Start hingelegt erstmal. Und das ist immer so, finde ich, das. Also erste Runde verlieren ist halt das Blödeste, was passieren kann. Und wenn das nicht passiert, ist schon mal gut. Genauso auch die erste Runde an Tag 2. Oder das erste Spiel in den Tops. Das sind so die Sachen, die man auf keinen Fall verlieren will.
Und bei Michi?
Ja, ich weiß nicht, ob es Runde 2 oder Runde 3 war, wo ich 1-0 vorne lag. Und dann habe ich gesehen, okay, es sind noch so knapp unter 4 Minuten zu spielen. Ich werde das Spiel wahrscheinlich verlieren. Sag Angriff, er aktiviert das, ich gebe halt direkt auf. Da war noch 3:30 auf der Uhr. Und er sagt halt so, ja gut, ich sag, lass Spiel 3 anfangen, ne? Weil das Draw bringt ja nichts in Runde 2 oder 3, dann packe ich halt lieber ein und wir spielen eine Runde 3. Dann sagt er also, nee, ist so Italiener, nein, er hat 3 Minuten zum Boarden, es ist ein Draw. Dann hole ich halt Judge und ich sag halt Judge Bescheid, dass es eigentlich mehr als 3 Minuten sind, dies, das. Am Schluss wird er einfach dequeued, ja, weil er einfach gesagt hat, er hat das Recht, 3 Minuten zu boarden. Das ist natürlich intentionally slow playing. Und dann hat er einfach so von Null auf nicht, ja, einfach so, ja, dass die Q bekommen. Das war nicht schon ein wenig erschreckend und hat mich natürlich irgendwie auch ein bisschen wachgerüttelt, dass sowas natürlich schnell passieren kann.
Ja, sehr gefährlich, sehr gefährlich.
Ja, super gefährlich. Ja, und ansonsten war noch dieser Knackpunkt, es war Top 16, wo ich in der letzten Runde habe ich gegen jemanden gedrawt, also nicht absichtlich, sondern es war halt ein Draw, und gegen den habe ich gleich in den Tops wieder gespielt. Also ganz, eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich sowas jemals schon mal erlebt habe. War irgendwie ziemlich witzig und dann war es halt so, dass wir halt eben Timeout waren und ich halt dann ein Slowplay Warning in seinem, also in dem vorletzten Zug, in dem letzten Zug von ihm praktisch ein Slowplay Warning bekommen habe und in meinem Zug war es halt kurz davor, ich nochmal eins bekomme. Dann dachte ich mir auch, okay, ja, es sind halt die letzten beiden Züge und es gibt halt einfach ein paar Judges, die verstehen halt, dass man eine Option hat und ein paar andere nicht und dann kommt es halt darauf an, welche entscheidenden Situationen man da halt hat. Ich hatte halt die Bank und göttlicher Zorn und musste halt überlegen, wann ich was aktiviere, um irgendwie wo was zu countern. Und noch ein Breakset und ja. Hatte ich halt Glück, dass der eine Judge halt ihr eben nicht das Slowplay Warning das zweite gegeben hat fürs automatische Game Loss. Und dieser andere Konami-Mitarbeiter, der von WoW gekommen ist, hätte gemeint mir, ja, Michel, ich hätte es dir gegeben. Ja, gut, hätte er. Er war aber halt nicht dafür befugt und deswegen habe ich halt keins bekommen. Aber so schnell kann es gehen. Wir sind einfach in eine Situation, die es immer geben wird und wo es immer einfach so aus Schiedsrichtersicht zu lange dauert, aber einfach aus Spielersicht man sich einfach die Zeit mal nehmen muss. Denn entscheidend ist die letzte Situation, ja. Das heißt, entweder bist du raus oder nicht.
Ja klar, also man muss das immer aus beiden Gesichtspunkten sehen und es gibt Judges, die sehen das aus beiden, es gibt Judges, die sehen das nur wirklich aus einer Hardcore-Perspektive. Also da muss man echt. Es hängt echt auch hin und wieder vom Judge ab, ja. Aber man muss sich immer nach den Judges richten, weil die bestimmen ja noch immer, was passiert am Turnier. Dann anschließend an die Frage, ab welchem Zeitpunkt habt ihr euch gedacht, oha, ich glaube, ich könnte das Turnier gewinnen? Also gab es da irgendwie so einen Knackpunkt, wo du sagst, okay, man muss jetzt 5 Runden spielen und wenn ich 5-0 stehe, dann bin ich mir sicher, ich habe sehr gute Chancen zu gewinnen, oder war das schon vor Turnierbeginn oder erst nach der ersten Runde?
Ja, wen willst du zuerst hören?
Mich.
Also, hier war es eigentlich ziemlich eindeutig. Ich habe halt irgendwann, ich glaube auch Runde, also nachdem ich die Q kam, dachte ich, komisch, da habe ich in der nächsten Runde auch so eigentlich direkt, sagen wir so, da waren irgendwie auch noch 3 Minuten 30 auf der Uhr. Und dann habe ich mir gedacht, okay, alles klar, fängst du auf jeden Fall das dritte Spiel an, sowas riskierst du sicher nicht, habe ich mir gedacht, und habe dann halt das Draw kassiert, doof gelaufen. Aber was war der Knackpunkt? Runde 4, wo ich dann auch dieses aufgenommene Video-Feature-Match hatte, wo ich einfach sag Six Sense, einfach eiskalt 5-6, ja, so wie auch im Featured-Match gegen Evilswarm, einfach eiskalt 5-6, ja. Wenn dann einfach 5-5 kommt, ja, dann weißt du ganz genau, alles klar, der Tag läuft, ja. Du ziehst gute, konstante Hände, Six Sense trifft auf 5, was willst du mehr? Ja. Und dann habe ich immer noch gesehen, dass Yoshi immer weiterkommt, dachte mir, alles klar, wenn ich gegen den irgendwann rankomme, das ist halt auch ein gratis Sieg und dann, ja, bin ich ganz glücklich.
Ja, keine Ahnung, ich versuche immer sowas so als Etappen zu sehen. Also erste Etappe ist halt immer Vorrunden gut machen, das ist immer so der Anspruch, mit dem man reingeht, toppen ist drin. Dann ist aber nicht so, dass dann irgendwie Ziel erreicht ist, wenn man getoppt hat, sondern dann will man halt mehr und dann ist es halt immer eins nach dem anderen. Und so ab Top 4 habe ich dann schon gedacht, es wäre drin, weil halt, es war halt das erste Mal, dass ich Top 4 gekommen bin. Ich habe ja schon mehrere getoppt, wo ich dann nicht so knapp dran vorbeigegangen bin und im Nachhinein ist es aber trotzdem okay.
Aber ja, dann würde ich gleich eine Frage von Passion anhängen. Es ist ja echt selten, dass man in die Top 4 kommt und man kennt wirklich jeden einzelnen Spieler, der dort ist. Wie habt ihr euch da gefühlt? Also gut, schlecht?
Ja, habt ihr gedacht, klar, war, Heimspiel? Das war krass, also, das war witzig auf jeden Fall. Ja, nein, es war wirklich ungewohnt, weil normalerweise, wenn man so die Tops anguckt, dann sind immer so ein paar Leute, die man halt auf irgendwie wirklich nicht...
Ich würde sagen, deine Connection ist wieder am Hintern.
Also redet einfach Michi weiter.
Genau. Ja, sagen wir so, Alpay kenne ich eh nicht so gut. Alpay sieht man hin und wieder mal. Ich bin ja nicht so in der Non-Premier-Schiene unterwegs, der auf die ganzen Events da in NRW, Frankfurt so fährt. Deswegen kenne halt Rida oder Patrick halt schon relativ lange. Schon, ich weiß nicht, schon. Ich war eigentlich schon fast ewig, ne? Und Yoshi habe ich ja selber aufgebaut, als meinen kleinen Vater waren. Da kann er jetzt auch nichts gegen sagen, weil er einfach das erste 4 Sekunden hört. Oder wenn er überhaupt noch da ist. Deswegen kann ich das gut ausleben gerade. Und ja, Alpay, wie gesagt, kenne ich nicht so. Mein Gott, ist halt dann wahrscheinlich ein Kollege von Yoshi oder so. Deswegen haben wir den einfach so mit reingenommen in die Top 4.
Achso, ich verstehe. Möchtest du noch was ergänzen, Yoshi?
Hört ihr mich?
Ja.
Ja, leider.
Hört ihr mich?
Ja.
Ah, auch immer.
Ja, es war, ich fand's cool, weil halt Top 32 ist es noch normal, wenn man ein paar Leute kennt, auch persönlich, aber dann, wenn, es ging ja halt immer weiter und dass dann auch keiner von uns gegeneinander gespielt hat, es war einfach komisch, weil man es nicht erwartet, wenn man Top 4 dann kommt, dass man einfach alle kennt, persönlich. War was Neues.
Ja. Ich glaube, etwas, das auch erstmalig war, wozu ich eine tolle Frage habe, ist, wir mussten diesmal, es stand in den Policies, dass man die gleichen Hüllen für alles haben muss. Das heißt, gleiche Hüllen für Main, Side und Extra Deck. Und Wasser ist nass, wurde fragen, was ihr von dieser Regel haltet. Ist sie sinnvoll, ist sie nicht sinnvoll? Habt ihr umgehüllt, habt ihr nicht umgehüllt?
Ja, willst du anfangen, Yoshi?
Also ich habe es gemacht, einfach weil es hieß, ja. Ja, es hieß ja, man muss es machen, deswegen habe ich es gemacht, haben die mich hart genatzt, habe ich dann gehört, man muss es doch nicht machen. Aber also ich habe jedenfalls mitgekriegt, dass jemand neben mir einen Game Loss bekommen hat, weil er einen Exit wieder reingemischt hat. Das kann einfach passieren, wenn die Hüllen gleich sind, das finde ich ein bisschen blöd. Aber ansonsten, also mich stört's nicht wirklich. Ich mache immer ein Pile Shuffle und merke dann, wenn von daher mich stört's nicht. Ich finde aber auch nicht, dass es irgendwie viel Sinn macht. Also. Ja.
Das ist gut. Man hat dich auch fast verstanden, Yoshi.
Es wird schon funktionieren.
Es wird schon. Ja, ich habe, wie man mich kennt, einfach eiskalt, nachdem ich gehört habe, muss man nicht machen, ja, drauf gekackt. Und habe einfach ganz normal nur mein Main Deck und mein Side Deck in den gleichen Hüllen gehabt. und einfach mein Extra-Deck halt in ganz normal anderen, also nicht sogar, ich glaube sogar ein paar Extra-Deck-Hüllen, ich habe einfach Extra-Deck bunt zusammengemischt, das waren einfach irgendwelche Hüllen, weil ich mir die auch zusammengeliehen habe, ein paar Sachen. Und eigentlich, sagen wir mal, ein Großteil meiner Gegner, die hatten alle einheitliche Hüllen, aber da hat auch kein Mensch was gesagt. Ich habe immer schön gezeigt, hier, das ist mein Extra-Deck in den anderen Hüllen und da hat auch nie jemand was gesagt. Ich hatte auch einen Deck-Check und war auch kein Problem.
Ja, ich glaube auch allgemein, dass es, glaube ich, es hängt immer davon ab, wie der Head-Judge das auslegt und wenn der Head-Judge es seinen Unter-Judges sozusagen weitergibt, weil das ist eine Regel, die kann man interpretieren, aber man muss sie nicht so auslegen, wie sie in den Policies drinnen steht. Zumindest laut Patrice, dem Head-Judge der Weiße Slalom. Und normalerweise sollte auf dieser Weise es dafür, dass man, wenn man ein Exceed-Monster oder eine Extra-Deck-Karte zurück ins Deck mischt, sollte es dafür keine Spielstrafe geben, wenn dann ein Warning oder irgendwas. Aber man sollte kein Game-Lost oder Match-Lost oder irgendwas dafür kriegen, weil normalerweise wird die einfach rausgelegt und das Spiel geht ganz normal weiter.
Ja, das habe ich auch gedacht. Sonst
hätte man die Karte nicht gezogen.
Ja, das hat ja auch Martina so geruled.
Ja, das habe ich auch gedacht. Ja, eben, also das fand ich auch komisch. Das daneben, ich habe mich echt gewundert. Und er hat sich auch gewundert. Er hat sich beschwert. Er hat auch gemeint, er hätte gehört, es wäre nur ein Warning. Habe ich auch so gedacht. Aber er hat das Game Loss bekommen. Ich weiß nicht warum.
Okay. Ja.
Wobei man wieder auch sagen muss, von den Judges her, ja, ich finde, Judges sollten irgend sowas wie früher unter UDE oder so einfach einen Rules Knowledge Test machen oder sonst was. Wenn die einfach nicht wissen, dass Scarecrow Star Eater was nicht auffällt und die das einfach so rulen, ja, und man immer erst irgendwie für sowas appealen muss oder einen fähigen Judge holen muss, es ist halt nervig. Ich finde, wenn das Judges auf Premier Events sind, dann sollten die auch wirklich wenigstens ein bestimmtes Level haben, ja. Ich meine, ich selber weiß ja auch nicht viel, ja, aber halt die gängigen Sachen. Und die sollten ja halt auch wenigstens wissen.
Also es ist schon so, dass Judges einen Regelkenntnistest machen müssen. Es gibt einen Level 1 Test. Und derzeit gab es aber bis jetzt nur einen Level 1 Test, weil ich habe zum Beispiel einen Level 1 Test gemacht und dadurch bin ich im Judge-Verteiler und in der Judge-Gruppe auch selbst drinnen und weiß, dass es den gibt und weiß, dass man den machen muss. Das Problem ist auch, dass beim Judge-Level 1 Test jetzt nicht schwierige oder knifflige Situationen gefragt werden, sondern mehr so dieses allgemeine Judging, also die Grundkenntnisse, aber nicht diese speziellen Fälle, wie funktioniert ein Star-Eater und wieso funktioniert keine Scarecrow gegen Star-Eater. Das wissen nur Leute, die sich wirklich mit dem Spiel beschäftigen und auch diese Situationen schon einmal gehabt haben. Und in Zukunft jetzt, es gibt ja jetzt ein neues Judge-Logo und in dem Judge-Logo sind mehrere Sterne inkludiert. Das heißt, dass es auch wieder verschiedene Judge-Levels geben wird und das heißt, dass es wieder mehr, also hochgradigere Judge-Tests geben wird. Das heißt, das ist anscheinend schon was die Leute bemerkt haben und was in Zukunft verbessert werden wird. Zumindest laut dem, was ich im Judge-Forum gelesen habe. Beziehungsweise in der Judge-Facebook-Gruppe.
Gut.
Okay, dann eine Frage, also es gibt, also ich habe das selbst, also Flow Hover möchte wissen, ob ihr einen Glücksbringer dabei habt. Also bei mir ist es jetzt so, ich weiß zum Beispiel, dass Peter Groß, also der hat immer einen Glücksbringer, weil der verwendet immer irgendwelche Karten oder schon die ältesten Spieler oder Rodrigo hat zum Beispiel seine Lieblingsspielmatte, seine Judge-Spielmatte, also jeder hat normalerweise irgendwelche Glücksbringer, ob man es jetzt glaubt oder nicht, ja, oder man hat immer den gleichen Würfel oder immer die gleiche Deckbox. Wie schaut das bei euch aus?
Michael. Klar.
Zum Beispiel.
Ja gut, ich hatte ja meinen Jesus, den ich meinem kleinen Sohn Joshua vermacht habe.
Was?
Ja, Jesus besitzt Joshua, seitdem ich aufgehört hatte.
Ja, den habe ich.
Und ansonsten, wie gesagt, habe ich eine neue coole Versus-Spielmatte, die ich damals auf den Worlds, da bin ich einfach rumgelaufen, hatte so einen Starter-Kit Giant Battle Pack 2 und wollte das nicht haben. Und da bin ich jemand hin und der hatte eine Versus-Matte und da habe ich gesagt, hey, tauscht du die dagegen? Er so, ja klar. Und dann habe ich die gehabt und dann fand ich die eigentlich gar nicht so schön. Und da habe ich gedacht, okay, spielst du mal in Brüssel drauf und Brüssel ist halt super gelaufen. Dachte mir, hey, cool, spielst du in London nochmal drauf? Und dann, ja, ist wieder gut gelaufen. Dachte ich mir, okay, gute Spielmatte.
Yoshi, hast du auch irgend sowas?
Also ich habe den Jesus habe ich dabei, weil Michel sonst weint. Aber obendrauf liegt immer mein Joker, mein guter.
Ja, die zweite Karte von Michel habe ich. Also aufpassen. Verlieren ja nicht.
Das sind Karten aus Griechenland, die ich damals aus einem bestimmten Tempel irgendwo am Ende der Welt gekauft habe. Und die wurden gesegnet.
Aber mein Hauptglücksbringer ist der Joker.
Ja, der sieht aber auch aus wie ranzig, ja. Also wenn der
drunter
liegen würde, dann würde man denken, du hast den direkt aus dem Müll gekarrt, ja.
Der Jesus liegt da drunter.
Ja, eben.
Ja, du solltest sie tauschen, ja. Du solltest wenn du den Jesus als Token verwendest, dann kommt ein ranziger Joker, Alter.
Nein.
Du solltest vielleicht ein bisschen experimentieren, weil dann kommst du vielleicht auch mal weiter.
Nein.
Na gut, experimentieren. Ich glaube, jetzt habe ich gleich zwei Fragen, die man im Zusammenhang stellen kann. Und so die erste Frage ist, wenn ich sie finde, von Shootingstar 98. Und was glaubt ihr, was ist der Grund, wieso Yu-Gi-Oh! In der Gesellschaft nicht anerkannt wird? Also, seine Annahme ist, dass Yu-Gi-Oh! In der Gesellschaft nicht anerkannt wird. Und die Frage ist jetzt an euch, was glaubt ihr, was ist der Grund?
Komm, Yoshi, fang an.
Wieso glaubst du, dass Yu-Gi-Oh! Nicht anerkannt wird, Yoshi?
Ja, also ich hab nicht mal das Gefühl, dass das so ist. Also die Leute, ja, wahrscheinlich, weil es in der Serie ist, wenn überhaupt, wenn man das so sagen kann. Keine Ahnung. Also die Leute verbinden das halt mit ihrer Kindheit, wenn überhaupt, etwas Kindischem, aber kann man nichts machen.
Ja, es ist ja auch so, dass man zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel herauskam, klein war, die Serie auch eher auf die Jüngeren ausgelegt war und alle Leute, die jetzt eigentlich schon seit dem Start spielen, sind ja auch schon zu 20, 21, 26, keine Ahnung, sind ja auch schon alle älter. Das heißt, irgendwie muss ja dann der Sprung kommen, weil man sozusagen die Leute, mit denen das Spiel groß geworden ist oder mit denen man das Spiel angefangen hat, sind ja jetzt älter. Das heißt, man kann jetzt nicht mehr so kindisch und Anführungszeichen weitermachen wie zuvor, weil das Publikum ja noch immer das gleiche ist und du kannst ja nicht einem 21-Jährigen dann eine Barbie-Puppe geben, weil es halt zum Beispiel mit 15 noch eine Barbie-Puppe hätte. Also einer 21-Jährigen zum Beispiel. Aber wie siehst du das?
Ja, wie gesagt, ich oder halt da? Nicht. Also die Leute, die es spielen, wissen ja, dass es nichts kindisch ist.
Ja, mach mal weiter. Es geht ja eigentlich nicht um die Leute, die das spielen. Es geht ja um die Leute drumherum. Das ist ja eigentlich wie bei jedem. Die sehen erstens bunte Karten. Ja, die können das gar nicht erstens nachvollziehen. Aber die sehen halt diese bunten Karten und dann bist du halt erstmal unten durch. Vielleicht bist du auch ein bisschen behindert, bekloppt oder einfach zu kindisch. Spielst mit Karten immer noch, anstatt irgendwie vernünftig mal Geld zu verdienen und sonst die rauszugehen. Manchmal sitzt du noch vor dem PC oder so. Und ja, ist ja logisch. Ich meine, wenn man da nicht mit drin ist in der Materie, dann ist das eigentlich als Außenstehender schon nachvollziehbar, dass es das ein bisschen behindert aussieht. Ich meine, wenn man das immer schon sieht, wenn man auf der Börse sowas wie ein Dreieck ist und die Leute sammeln ihre Überfiguren, dann denken wir auch, die sind ein bisschen bekloppt. Ja, und ich glaube, das Gleiche denken die über uns. Was machen die da oben und sitzen an den Tischen den ganzen Tag, ja, in dieser stickigen Halle? Ist ja logisch. Ich meine, es sind halt Hobbys, die jeder halt hat und das eine ist halt jetzt ein bisschen kindischer und durch die Serie hat es halt auch kein gutes Image, ja, und deswegen müssen wir damit leben.
Ja, also ich bin immer der Meinung, solange man, also wichtig ist einmal, dass man selbst eine gute Meinung davon hat, ja, weil man sollte nur Sachen machen, die einem Spaß machen, und wenn die Yu-Gi-Oh! Keinen Spaß macht oder du zu sehr viel Wert darauf legst, auf das, was andere sagen, ja, dann solltest du es eh nicht spielen, weil dann hast du sowieso deine Priorität ein wenig falsch gesetzt, und klar, manche mögen es, manche mögen es nicht.
Das
ist richtig. Ist halt nicht jedem das seine, also steht nicht jeder drauf auf Kartenspiele, ja. Andere Leute wollen Computerspiele, andere wollen die ganze Zeit Sport machen, da gibt's halt unterschiedliche Charaktere. Aber im Zusammenhang mit dem Ganzen ist natürlich auch, also viele User, weiß nicht, wieso sie es fragen, also anscheinend ein großes Problem der ETCG Yu-Gi-Oh! Communities, wie kann man Yu-Gi-Oh! Und eine Freundin kombinieren? Also schafft man das überhaupt, dass man als Yu-Gi-Oh!-Spieler eine Freundin hat, weil dann irgendwann mal die Frage, und was machst du als Hobby, nichts. Und dann, wo warst du am Wochenende? Weiß nicht, mit Freunden unterwegs. Wie kann man das kombinieren? Was erzählt man seinen Dates? Deshalb habe ich gedacht, das fragen wir als erstes einmal Michel, weil er wahrscheinlich eher erfolgreich in dieser Beziehung ist. Haha.
Ich kann ja nur an ein früheres Zitat dann von Mr. Master One alias Florian Cheatig erinnern, der seiner Freundin gesagt hat, hey, ich bin deutscher Meister in einem Kartenspiel und der damit super gut angekommen ist, ja. Vielleicht, ich glaube, das war sogar noch so, dass der Bruder da irgendwie Fan von war, ja, und dann war die Sache halt schon, ne, unter Dach und Fach. Das passiert halt nicht jedem direkt in der freien Laufbahn, aber an sich geht das schon. Ich meine, ich habe auf jeden Fall gelernt, Freundinnen sollte man nicht mit auf Events nehmen, das geht nicht gut. Sollte man auch nicht, weil es einfach, wenn man auf einem Event ist, einfach in seiner eigenen kleinen Welt, vergisst die Zeit darum. Ich meine, ein normaler, nüchterner Mensch würde auch nicht, wie gesagt, 10 Stunden am Stück auf einem Stuhl in einer stickigen Halle sitzen. Das würde kein Mensch machen. Wenn man aber halt in diesem Yugi-Fieber ist oder in diesem Yugi-Dings und man erzählt sich hier, guck mal, ich habe letzte Runde das erlebt, hey, ich habe letzte Runde das erlebt, guck mal hier, guck mal das, ja, dann vergeht die Zeit halt wie im Flug. Und dann ist es halt okay, aber man vergisst halt auch vieles drumherum, ja. Ich meine, es gibt ja auch viele, die einfach vergessen zu essen oder zu trinken, ja. Einfach, weil die halt so im Yugi-Fieber sind. Die spüren diesen Hunger und so erst am Abend dann. Also ich würde sagen, an sich mit einer Freundin, das ist schon machbar. Man sollte es halt nicht mitnehmen, man sollte es halt einfach trennen. Man sollte halt sagen, okay, alles klar, gehst du halt mit Freundin weg, ich bin das Wochenende halt mal da und da und dann passt es schon. Man muss halt nur gucken, dass man halt alles unter den Hut kriegt, dass man die Freundin unter einen Hut kriegt, dass man auch testet. Ich meine, wenn man nicht testet, dann ist es sowieso kein Problem. Ja, aber wenn man testet, muss man es halt auch noch mit seinem Leben irgendwie alles unter Dach und Fach kriegen.
Ja, also sehe ich ähnlich. Also man muss ja auch nicht jeder fliegen Bekanntschaft direkt auf die Nase bieten. Aber so Leute, mit denen ich mehr zu tun habe, Freunde, Freundinnen, die wissen das halt auch. Also die, wenn ich halt das Wochenende weg bin, meine, die beurteilen mich dann.
Wir hoffen dich positiv.
Nicht deswegen. Also man muss es ja nicht Leuten, die man gerade erst kennengelernt hat, direkt auf die Nase binden, dass man sowas macht. Aber wenn man Leute halt besser kennt, ja, also ich habe da ein Problem im Moment mit, dass du das wissen oder so.
Du hast ja auch keine Freunde.
Deshalb hat er derzeit kein Problem damit. Na, also zum Beispiel Peter Groß schafft es auch. Sie hat sogar das letzte Mal in Brüssel mitgespielt. Und war gar nicht so schlecht, war glaube ich fast Tag 2 oder knapp. Also es funktioniert, man muss, also wenn ihr Tipps braucht, fragt einfach die richtigen Leute. Es gibt eh nicht so viele Leute, die eine Freundin mitnehmen zum Yu-Gi-Oh! Turnier oder die allgemein längere Zeit derzeit eine haben. Weil für die meisten ist Yu-Gi-Oh! Die Freundin und deshalb spielen sie so viel wie mit ihrer Freundin. Aber okay, um jetzt einmal wieder ein wenig mehr Schwung in das Ganze zu bringen, bringe ich euch ein paar kurze Fragen von Sam Gray. Recht gute ETCG-User, weil er einfach schneidige Fragen hat, die man ruckzuck beantworten kann. Also das ist jetzt, ich schieße euch eine Frage zu und ihr probiert sie so schnell als möglich und so kurz zu beantworten.
Mit Namen.
Mit Namen, ja. Also Sam Gray, welchen Schulabschluss habt ihr oder strebt ihr an?
Tja. Joshua, ich bin's, Joshua, ich strebe keinen Schulabschluss an.
Abi.
Ich möchte Hartz IV.
Abi und studiere gerade.
Okay, und Michi?
Also ich bin bald mit dem Bachelor hoffentlich fertig, sondern werden wir mal den Master anstreben.
Also ich habe schon gedacht, Manager von Joshua Schmidt, das zweite Ohr, die zweite Hand.
Lukrativ.
Na gut, links, rechts oder Mitte, politisch gesehen.
Da kann man immer nur falsch sagen. Auf jeden Fall nicht links.
Okay, nicht links ist auch eine Antwort. Ja. Was mit Yoshi?
Ich würde auch eher Mitte sagen. Mitte, damit keiner verletzt ist.
Okay. Dann eine sehr wichtige Frage für uns Männer. Bier oder Wein?
Gibt es da nur eine Antwort?
Ja. Und ihr müsst sie geben.
Ja, ich bin für Bier. Yoshi darf gar nichts von beiden trinken. Du bist doch erst 16 geworden, oder?
Ja, ich auch.
Okay, dann entscheiden wir für dich, es ist Bier, ja? Weiß oder schwarz?
Schwarz.
Schwarz, okay. Weiß, okay. Oh, da haben wir schon Widersprüche. Okay, wieso bist du jetzt für weiß und du für schwarz? Wie seid ihr darauf gekommen? Möchtet ihr das ausdiskutieren, oder?
Der Yoshi ist noch jung, der ist noch weiß wie die Unschuld. Bei mir ist das schon verdorben.
Schmeckt besser.
Ah, okay. Also Michi ist verdorben, deshalb schwarz und Joshi ist noch unschuldig, deshalb weiß. Okay.
Ja.
Und warum habt ihr euch für Yu-Gi-Oh! Entschieden, genau, und nicht für Magic? Und jetzt, das Lustige ist im Zusammenhang Poker, also ob man als Kleiner dann da steht und sich überlegt, ah, sollte ich Yu-Gi spielen, Magic oder Poker? Ja? Also die Frage, wieso nicht, ja, Poker?
Eben. Also Magic und Poker. Magic und Poker sind ja eher sowas für erwachsene Leute, sag ich jetzt mal, so, das ist keine Kinderserie. Ich bin als Kind über die Serie dahin gekommen und deswegen halt Yu-Gi-Oh! Einfach. Ganz einfach.
Also sozusagen ein wahrer Yu-Gi-Oh! Spieler. Er ist über die Serie zu Yu-Gi-Oh! Gekommen, nicht so wegen den Karten, ja, oder wegen Freunden. Nein, die Serie war es.
Ich habe Magic mal gespielt. Ja, ich habe sogar noch
the Roots.
Also Michael, du hast Magic immer gespielt?
Ja, ich habe sogar noch so ein Feendeck oder was daheim, so ein grünes. Ich habe das mal gespielt, das war ganz okay. Früher halt mal, aber dann war einfach so, keine Ahnung, ich hatte halt dann Yu-Gi-Oh! Irgendwann diesen Support, das heißt, ich habe irgendwelche Leute da gekannt und mit denen bin ich halt irgendwie zu Events gefahren, mit denen habe ich getestet, aber ich habe damals irgendwie nicht so irgendwie schnell in so eine Magic-Community reingefunden, deswegen bin ich kein Magic-Spieler geworden. Aber es hätte sonst auch passieren können. Aber ich denke mir trotzdem, wenn ich die ganze Energie und das die ganze Zeit in Poker gesteckt hätte, dann wäre ich heute bestimmt Millionär. Das ganz, da bin ich mir auch absolut sicher.
Da gibt's aber kein Timeout.
Ja, so optimal.
Nein, nein, da gibt's eine Uhr und wenn du nichts machst, foldest du nach der Zeit, wenn du bis dorthin noch keinen Zug gemacht hast, sozusagen.
Ja, dann ist Michel ja immer am Folden.
Check Fold.
Check Fold, Check Fold. Aber irgendwann einmal zahlt man dann. Dann King of Bandit Ching, Michels Lieblingsfreund auf ATCG.
Auf jeden Fall.
Ja. Also ich stelle da gleich zwei Fragen, die ihr nacheinander beantworten könnt, weil sie irgendwie zusammenhängen. Also erstens einmal, wie findet ihr die neuen Editionen, also die neuen Editionen, die jetzt herausgekommen sind, beziehungsweise herauskommen werden? Und was wünscht ihr euch für die neue Bandlist, die also nach Silvester eintreten wird, also nach Dezember?
Michel zum Beispiel. Okay, dann fange ich halt wieder an. Ja, ich fange wieder mal an. Mr. King of Bandit Gin. Eigentlich müssten wir mal wieder, ich müsste ihn mal wieder treffen. Das waren noch alte Versus-Zeiten, das war eigentlich ganz cool. Die Frage war, einmal die Bandlist, was war die andere Frage?
Ja, also die neuen Editionen, so, wie neue gefallen Edition. Sie euch, wie entwickelt sich? Und dann kann man gleich weiterdenken und sich denken, okay, jetzt kommen neue Editionen. Was ist mit der neuen Bandlist? Was wünscht ihr euch dafür? Könntet ihr schon irgendwas voraussagen, was passieren wird? Also so in der Art.
Ja, Shadow Spector war jetzt, also ich meine, ich gehe immer nur, ich schaue mir das nächste Event an, jetzt Turin. Und dafür ist halt Shadow Spector legal und der Rest ist mir eigentlich erstmal egal. Shadow Spector bringt halt den Tree und den Water Dragon, der halt Dragon nochmal supportet mit diesem 8er-Exit wie Felgrand und dieser Long Dragon, der halt irgendwelche Dragons übernehmen kann oder sonst was. Ja, interessant. Können die einen oder anderen spielen. Dann gibt es natürlich auch noch den Trigon-Ersatz, die ist ein Kindomo-Dragon. Das sind so für mich die Hauptsachen. Ansonsten kommt halt dann jetzt noch Noble Knight und so Sachen kommen halt jetzt auf, die halt erst ihre Stärke nach der neuen Bandlist eben dann entfalten, wenn Sixth Sense weg ist, wenn Return weg ist, wenn wahrscheinlich die Dragons auf 1 gehen oder sowas. Irgend sowas dann, ja.
Also bei mir ist es ähnlich. Ich beschäftige mich auch nicht so viel mit neuen Editionen, weil ich halt hauptsächlich spiele. Ich bin jetzt nicht Händler, der irgendwie immer mit den Trends gehen muss und die Karten ranholen muss. Und deswegen, ich gucke mir die nächste Edition an, die relevant ist fürs Turnier und dann, deswegen bin ich auch auf Shadow Spectres gespannt.
Also tut sich das sozusagen, ihr schaut euch immer nur die Karten an, kurz vor dem Turnier und wirklich auch nur Karten, die das Turnier betreffen? Oder seid ihr auch so, wenn ihr wisst, okay, es gibt da jetzt einen super neuen Stardust, den man in Amerika spielen kann, denke ich mich auch ein wenig ins amerikanische Meta rein und so und plan voraus, was ich da spielen werde, oder?
Gar nicht.
Gar nicht, okay.
Also, gar nicht. Eigentlich, wie gesagt, nur auf wenn man halt online spielt, wenn es halt dann TCG ist und man das Ami-Meta mit einberechnen muss, dass die halt dann Ringblast und dies und das, aber damit beschäftige ich mich ja überhaupt gar nicht, weil es einfach für Europa irrelevant ist und ich halt der aus Quellen gehört habe, dass Stardust Radiance oder Stardust Spark erst bei uns nächstes Jahr August kommt, ist es mir halt eigentlich echt völlig egal.
Wahrscheinlich wird er dann kommen, wenn ihn keiner mehr spielt.
Ja,
wie immer.
So wie das öfters ist. Na gut, na gut. Und zur Bandlist, also seid ihr beide der Meinung, dass Sixth Sense weggeht, Return weggeht, sie am Drachendeck sicher noch was ändern werden?
Ja.
Ja. Wahrscheinlich auch Schwert geht auf 1 oder sowas.
Und wieso nicht einfach auf 2? Wieso ist das auf 1, das Schwert?
Ja, es kommt darauf an, wie sie es mit den Dragon machen, aber sie könnten natürlich alle Dragons auf 1 also machen. Schwert allgemein wird halt einfach mal runtergehen, weil es halt mit den Dragons Plus macht.
Ja, aber wenn man es jetzt ohne die Dragons spielt, dann...
Also ich glaube, dass die aus der letzten Bandlist ein bisschen was lernen. Also ich glaube, dass sie mit der letzten Bandlist wirklich gedacht haben, sie hätten Dragon Ruler genug geschwächt, weil es sind ja, was weiß ich, 15 Karten rausgegangen oder so. Und es ist trotzdem noch das beste Deck im Format und ich denke mal, dieses Mal kriegen sie dann auch ihr Fett komplett weg. Von daher halte ich das für möglich.
Glaubt ihr, reicht's da, wenn man einfach sagt, man tut einfach gegen großen Drachen auf 2, weil wenn man dann einen Drachen mit Schwert entfernt, hast du wirklich nur noch einen Drachen und wenn du nimmst den Drachenspieler sozusagen 4 Such, beziehungsweise 4 Drachen Summons und dann kann man nicht mehr nur mit Drache irgendwie, da muss man die Drachen immer gratis bringen können.
Wird auch viel mehr dann auf diesen Tree und auf den Tree und den Water Dragon einfach gespielt, ja, ich meine, es sind einfach immer noch vier, wenn es einfach wie auf zwei sind, acht Drachen, die irgendeinen Drachen suchen nach der Farbe. Das ist immer noch zu gut.
Ja, aber wenn du jetzt nur mal...
Oder Burial und Miracle Dick.
Okay, aber man kann ja auch nicht mehr so viel Schwerter spielen, wenn man weniger Targets hat und sowieso die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass du den dann wirklich auf die Hand ziehst.
Das ist ja immer noch kein Problem.
Ja, also auf zwei vielleicht. Aber
ihn gibt.
Ja, ich denke mal, also ich denke, wenn die großen Drachen mal auf zwei gehen, ist das Deck sicher geschwächt, es ist sicher nicht tot, weil es gibt immer wieder Möglichkeiten, weil man merkt, jeder hat gedacht, Babydrachen weg, passt. Das große Drachendeck ist auch weg, gell? Jetzt spielt jeder plötzlich Debris und es ist so, als wäre nichts.
Ja, eben.
Und also man kann immer wieder Sachen finden. Die Frage ist halt, wie tut man es wirklich schwächen? Also entweder man schwächt es, so dass es noch irgendwie konkurrenzfähig ist, aber nicht mehr, also so wie sie halt mehr Meldern runtergesetzt haben. Oder sie sagen, sie tun das Drachendeck komplett weg. Dann machen sie jeden Drachen auf 1 oder
ja,
so,
also ich
dann,
dann
gibt es das Problem nicht mehr.
Mal die Drachen auf 2, Ravine oder Schwert auf 1, dann passt es.
Ja, wenn's Ravine
und halt Sense und Return überlebt, weg, die müssen.
Wenn's Ravine überlebt, dann ist der Dragonity auch immer noch super stark. Dragonity ist an sich super stark, wenn du dann einfach da diese random 8 Dragons reinsplasht, wird's dann wieder super.
Ja, richtig. Also man muss da anscheinend mehrere Dinge beachten.
Eigentlich ist Ravine halt auch super stark, aber wenn man wieder anfängt mit Ravine, das irgendwie auf 1 oder was zu geben, dann kommt vielleicht wieder Shrine auf, dieser Dragon Shrine oder so ein Kack.
Ja, ja, also das ist immer die Frage, ob man da den Herd des Übels entfernt oder einfach schaut, dass der Herd nicht zu stark ist. Ja, aber das ist...
Weil ich finde zum Beispiel
es ja, unnötig... Ich denke mal, diesmal wird es der Herd, diesmal werden die... Oder?
Bitte, Michel.
Ich finde es unnötig, Dracozak zum Beispiel halt zu limitieren, weil der halt einfach in jedem Deck irgendwie cool ist. Das fände ich doof, wenn man den runtersetzt. Also ja. Auf 1 müsste man den dann setzen, aber ich weiß nicht, ob ich das gut finden würde.
Ja, da muss man halt vorsichtiger sein, aber das tötet das Deck jetzt nicht unbedingt. Dann spielt man halt anders, dann schmeißt man halt seine Dracozaks nicht mehr so hin, sondern man weiß, okay, man hat einen und danach beschwöre ich halt irgendwelche anderen Monster.
Dann wird man halt viel mehr auf die Level 8er halt gehen.
Synchros oder Exits, ja. Für Leute, also jetzt haben wir schon recht viel besprochen, wir haben über das Turnier geredet, wir haben über Yu-Gi-Oh! In der Gesellschaft, mit im Zusammenhang mit einer Freundin gesprochen, über die nächste Bandlist, über das Drachendeck. Wenn es jetzt Spieler gibt, also stellt euch vor, es gibt Spieler, die sind neu im Spiel, oder es gibt Spieler, die sind schon länger im Spiel und irgendwie möchten sie besser werden und bräuchten ein paar pauschale Tipps. Ja? Was könntet ihr denen geben? Oder was sind für euch so die wichtigen Punkte, wo ihr sagt, schaut, wenn ihr besser werden wollt, das müsst ihr tun, oder ihr müsst, das sind die Basics, die man beherrschen muss. Oder was ihr lesen müsst, oder?
Okay, Padawan, du darfst zuerst.
Ist das jetzt ein bestimmtes Forum? Hast du die ganze Zeit den Spielern zugeschaut? Du kannst erzählen, wie das bei dir war.
Also, ich habe viel zugeschaut, ich habe viel selber gespielt, ich war zufrieden. Also, ich war nie der Meinung, dass ich jetzt so gut genug bin, wie es ist. Ich habe immer gedacht, da geht noch mehr und es geht auch immer noch mehr. Und das ist das Wichtigste. Sobald man, glaube ich, zufrieden ist, wird man auch nicht mehr besser. Wenn man nicht mehr sich verbessern will, dann war es das. Und ja, keine Ahnung, es ist schwierig zu sagen. Es entwickelt sich einfach, wenn man das Zeug dazu hat. Man muss auch ein bisschen das Zeug dazu, das Spielverständnis.
Ja, und was sagst du dem jetzt? Sag, geh viel spielen, schau vielen Leuten zu, oder gibt es was Konkreteres, oder?
Ja, ich würde sagen, such dir jemanden, von dem du lernen kannst, konzentrier dich, geh auf große Turniere sind am eindrucksvollsten, wenn man auch mit dem, es ist ja nicht nur das Spielerische, sondern auch das Mentale auf großen Events, das muss man auch lernen, und dann halt die Anforderungen langsam hochschrauben.
Okay, und Michel?
Ja, ich glaube, ich sag's eigentlich immer wieder, das gleiche, so der erste Schritt ist halt, man muss sagen, okay, ich habe Bock, da besser zu werden, ich will mich da verbessern. Und dann muss man die Sache halt auch angehen. Das ist gleich wie im Fitnessstudio. Wenn man sich halt anmeldet, dann ist es eben noch nicht alles, sondern man muss auch gehen regelmäßig, damit es ja was tut. Und ja, wenn man sagt, okay, ich will besser werden, dann schaut man sich am besten, also ich habe immer sonst früher Feature-Matches halt gelesen aus Amerika, oder man kann auch Deutsche lesen, wenn man Deutsche einfacher findet, oder einfach auf YouTube oder sonst wie anschauen. Schauen, wie gute Spieler das gespielt haben. Warum haben die so gespielt? Manchmal einfach auch hinterfragen, wenn man das selber gemacht hätte, hätte es einen besseren Zug auch einfach gegeben. so halt einfach lernen, dann spielen, einfach halt online oder eben auch mit Freunden, sich dann vielleicht auch eben Leute suchen, die das gleiche Ziel haben, die sagen, wir wollen besser werden, wir wollen auch gut werden, wir fahren auf Turniere und sich denen anschließen, so eine Gruppe finden, damit man nicht irgendwie nur allein rumhängt. Das finde ich halt ganz wichtig.
Ja.
Was gibt's noch? Man muss halt sehen, dass es auf jeden Fall ein Unterschied ist, wenn man im Internet spielt zum Beispiel oder ob man einfach mit Freunden spielt, weil es geht auf Turnieren einfach anders dann zu, ja, dann darf man nicht geschockt werden, ja, da braucht man so, dass irgendwelche Leute anfangen zu cheaten oder zu woolsharken, ist auch das Geringste, aber ich finde, wie gesagt, auch dieses Mindgaming, das ist schon ziemlich, ja, ich denke mal, wenn da Leute nicht drauf vorbereitet sind, dann kann es sich schon ziemlich hart treffen und dann machen die Fehler oder geben Spiele aus der Hand, die sie eigentlich vielleicht schon gewonnen hätten oder gewinnen würden.
Aber das kann man genau nur durch Praxis lernen, weil das sind also so Turniererfahrung oder allgemein Spielpraxis, die kriegt man online nur zum Teil, weil online, das ist so wie wenn man online pokert. Wenn man online pokert, du weißt nicht, gegen wen du da spielst. Ja? Du kannst nur ungefähr abschätzen von deiner Spielweise, aber nicht so von wie er da sitzt, wie er seine Karten hält, wie er seine Karten anschaut. Also diese Körpersprache, die existiert ja überhaupt nicht. Und die kann man sicher nur auf Turnieren bekommen, ja? Oder zumindest erkennen. Ja.
Da kann man ja wieder Joshua als bestes Beispiel anbringen, der halt einfach von einem kleinen Rocco Tombolini, ich weiß nicht, angebliche 18, sieht aus wie 14, einfach weggeskillt wurde, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber das kann Yoshi bestimmt besser erzählen. Ach, komm.
Was ist passiert?
Ja, das war... Ach, ich hab einfach... Das war unnötig. Es war... Das Spiel hätte ich verloren, auf jeden Fall. Und das war 0-0 und es waren noch 5 Minuten. Hätte ich einfach aufgegeben, hätte ich noch ein zweites Spiel gehabt und da hätte ich vielleicht noch einen Draw rausgeholt. Was mache ich, Idiot? Ich spiele natürlich weiter, bis eine Minute ist. Auch halt nur runter worden. Dann habe ich 1-0 verloren im Timeout. Gut.
Ja, aber solche Sachen muss man auch lernen, weil wenn du jetzt zum Beispiel online gegen Spellbook spielst, dann fällt dir das nicht auf, dass das Spiel so lang dauert und dass du, wenn die Zeit normal laufen würde, du ins Timeout kommst. Also diese...
Passiert
dieses,
das nicht, ja.
Wann musst du aufgeben, ja? Das... Damit du ja noch das richtige, das Recht, also das entscheidende Spiel anfangen kannst, ja, das lernst du auch nur auf einem Turnier. Also mir ist das zum Beispiel bei der Europameisterschaft passiert dieses Jahr. Ich habe gespielt und war das nicht gewohnt, weil ich sehr wenig Turnierpraxis, sondern immer nur online getestet habe. Und dann spiele ich so und habe lauter Draws und komme drauf, oha, ich gewinne immer die erste Partie und zweite Partie gewinnt mein Gegner. Ja. Im Timeout. Das heißt, wenn ich da einfach früher aufgegeben hätte, also mehr Spielpraxis gehabt hätte, dann wäre mir das nicht passiert und ich hätte sicher ein besseres Ergebnis gehabt.
Ja, außer unser Spiel,
glaube ich. Ja, auch.
Minuten. Unser Spiel will ich nicht erwähnen, da wurde ich zerstört. Eiskalt 2-0. Hatte immer gehofft, ich habe eine Chance, aber habe dann in kürzester Zeit eingesehen, dass Michel eindeutig das stärkere Deck hatte in diesem Matchup.
Das hat Joshi auch eingesehen dann.
Muss man auch einsehen. Also wichtig ist auch immer Fehler eingestehen und Fehler lernen und bemerken, oha, was hat ein anderer Spieler, gegen den ich jetzt zum Beispiel auch gespielt habe, besser gemacht als ich? Vielleicht sich was abschauen, vielleicht sich denken, okay, vielleicht hat mein Gegner nicht nur Glück gehabt und ich habe deshalb das Turnier gewonnen, sondern ich habe vielleicht auch einfach die falsche Deckwahl gehabt für das Turnier. Also gibt es schon ein paar Sachen.
Das passiert jedem Mal, das habe ich auch schon gehabt. Einmal, glaube ich, einmal bisher in meinem Leben die falsche Deckwahl.
Wir haben jetzt sicher, also ich hoffe, dass viele User bis jetzt durchgehalten haben und noch zugehört haben. Hättet ihr irgendwas, was ihr diesen Usern, also diesen Zuhörern, beziehungsweise den ganzen Internet, weil wer weiß, wo dieser Podcast landet, vielleicht ladet denn irgendein Türke dann irgendwo hoch und dann, keine Ahnung, in Afghanistan mitten im Krieg hören die Leute diesen Podcast. Was würdet ihr diesen Leuten jetzt sagen? Also allgemein.
Das kommt auch an.
Eine Message.
In Afghanistan würde ich sagen, dass sie sich in Sicherheit bringen sollten. Ne? Und hier würde ich halt sagen, alles klar, holt das Beste aus, es ist ein bisschen und habt halt, kommt doch mal drauf an, wenn ihr einfach nur Spaß haben wollt, dann kommt mit irgendwelchen witzigen Decks sowas wie Chamburn an, damit könnt ihr sicher auf jeden Fall Leute auf die Palme bringen und euren Spaß haben. Und wenn ihr wirklich, also ich finde, wenn man Erfolg haben will, dann muss man entweder super innovativ sein, oder man spielt einfach Meta und ist da ein bisschen innovativ oder einfach super mit dem Deck, ja, ganz einfach.
Spaß haben ist wichtig.
Kein Druck, wie gesagt, machen wir einfach schon lange keinen Druck mehr. Ich sage einfach, alles klar, schauen wir, wie weit es geht, wie weit man kommt und das geht dann von ganz allein. Ja, man sollte sich da keinen Druck, keinen Stress machen. Man kann auch ruhig abends mal weggehen oder so, mal ein Trinken gehen oder so, und das ist alles trotzdem möglich.
Ja, Stress.
Also was jetzt? Stress? Kein Stress? Also kein Stress?
Stress ist nie gut. Nie gut, habe ich gesagt.
Okay. Also Stress ist nie gut, ihr habt es gehört.
Ich habe auch gemerkt, gegen Rita habe ich das Spiel einfach zu leicht genommen. Das heißt einfach, wenn man sich zu gut kennt und sonst was, man muss immer konzentriert bleiben. Also man sollte es zwar nicht stressig sein, aber man sollte immer konzentriert bleiben und das nicht zu
easy. Ja, das stimmt auch.
Wenn man die Konzentration irgendwann verliert, dann ist man raus. Das war vielleicht mein kleiner Fehler, deswegen, wo ich auch verloren habe, weil ich es einfach dann zu lässig angepackt habe. Aber ich wollte eh nur den iPod für meine Freundin gewinnen, deswegen habe ich gesagt, Platz 3, 4 passt.
Das ist auch die falsche Einstellung, das habe ich auch mir schon einmal gedacht. Ich will eh nur das iPad gewinnen, passt schon. Und dann im Finale größten Spielfehler meines Lebens.
Ja, soweit muss es Yoshi erstmal schaffen.
Ja, er steigert sich immer. Also,
ach ja, eines Tages.
Das kommt ja schon. Eines Tages. Dann werden wir ihn auch hoch leben lassen. Und er darf sein erstes Bier trinken.
Liga-Bier.
Na gut, habt ihr sonst noch,
Schwarze.
Also, habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen, die euch untereinander stellen wollt? Weil euch habe ich ja nicht gefragt, weil ihr seid ja auch ETCG-User. Ja, ihr könnt ja auch Fragen stellen. Ist ja nicht so. Was wolltest du schon immer von Michi hören? Und was wollte Michi schon immer über Yoshi wissen?
Komm, sag an. Glaubst du, dass du Turin wieder gegen mich kassierst?
Das weißt du nicht. Nee.
Das hast du auch vor London gesagt.
Ja, das muss ich sagen.
Ja, du musst es sagen, aber du weißt, dass du wieder verlieren wirst.
Ach komm.
Ich würde auf jeden Fall gerne mal gegen Alpay spielen. Ich würde auf jeden Fall gerne Alpay mal 2-0 geben. Da hätte ich Bock drauf.
Gut, Joshi, hast du irgendeine Frage? Also wir wissen jetzt einmal, dass Michi gegen dich spielen möchte. Joshi hat nicht viele Fragen, habe ich schon gemerkt. Der ist froh, wenn wir ihn aus dem Keller lassen, damit er wieder in sein Zimmer darf.
Ja, eben.
Ja, das heißt, wir hoffen, dass überhaupt ein paar Leute Turin sein werden, weil ich habe schon gehört, dass ein paar Leute nicht kommen werden, wie Mr. London zum Beispiel. Aber mal schauen.
Nice, also Turin ist sicher eine coole Stadt. Allgemein, obwohl die Italiener beim Autofahren der Horror sind, also man sollte nicht unbedingt mit dem Auto hinfahren, kann ich jedem abraten. Und man muss auch aufpassen, weil es sind sehr viele Italiener dort. Und es ist nie gut, wenn man in einem Land sind, wo viele Italiener sind, viele italienische Judges und alle sprechen Italienisch. Weil meistens hat man die Situation, dass die meisten Englisch oder Deutsch reden. Und Italien ist halt genau umgekehrt, die sprechen wirklich Italienisch und das ist es. Und wenn du Pech hast, spricht dein Gegner nicht einmal Englisch. Also.
Aber man darf jetzt eigentlich nicht vergessen, noch von meiner Seite, es ist die 125. YTS, ja. Die 125. Das heißt, es ist Jubiläum ohne Turin. Und persönlich habe ich eigentlich mit Turin noch eine Rechnung offen. Und deswegen werde ich auf jeden Fall alles geben, um auf jeden Fall wieder weit zu kommen.
Und Joshi wird auch in Turin sein, habe ich gehört.
Wenn es Mama erlaubt.
Natürlich, ich werde alles geben.
Wenn er nicht im Keller sitzen muss, dann wird er skypen können.
Das wird der.
Na, okay. Das
wird, der 10. Premier Event Top, wenn es reicht.
Und ja, dein 10. Wir können ja anfangen mit Patrick Hoban, dann kannst du auch noch deine ARG und deine Regionals mit einberechnen, ja. Und dann kannst du sagen, okay, es gibt keinen Europäer, der
10-mal Top. Der kommt.
Ja, ich weiß, Patrick Hoban kommt.
Patrick, den ich spielen, der kommt.
Gerne 2-0 geben.
Ja, da könnt ihr dann davon überzeugen, dass Dragon besser ist wie Dragonity. Also.
Patrick Hoban, das wäre geil.
Eiskalt, 2-0.
Sonst
ich würde gerne dafür aufrufen, dass jeder von mir einfach 5 Booster der neuesten Generation bekommt, wenn er Patrick Hoban 2-0 gibt.
Na, können wir machen. Können
ja,
wir
für machen. Ein 2-1 gibt's nur einen Booster, ja, also wenn dann 2-0.
Also, ihr habt das gehört. Teilnehmer, der weiße ist Turin, die Deutsch sprechen, ja, nur Deutsche, beziehungsweise Österreicher.
Meinetwegen auch Schweizer, die kommen
Schweizer. Besiegt ihr Patrick Hoban im Turnier 2-1, bekommt ihr von Michel ein Booster der neuesten Edition. Shadow Spectre. Besiegt ihr ihn 2-0, bekommt ihr 5 Booster. Also es ist eine Prämie ausgesetzt.
Im Main Event, ja, also nicht im Winner Match.
Ja. Überall dort, wo Michel ihn raushauen möchte. Ja gut, also ich muss sagen, der Podcast wird sehr lustig. Es hat mir Spaß gemacht, euren Diskussionen zuzuhören. Erst recht diese kleine Feier zwischen Michel und Yoshi. Du bist mein Schüler, ich bin dein Lehrer. Ist immer lustig.
Ja, das ist ja kein Fight, das ist ja...
diese Interessenskonflikte.
Ach, ja.
Ja.
Ansonsten würde ich sagen, wir verabschieden uns von unseren Hörern und geben die Zeit frei. Jetzt haben sie schon den zweiten Podcast dann angehört, schon 2 Stunden, das heißt, die brauchen eher mal eine Pause von uns. Würde ich sagen, tschüss.
Macht's gut.
Ja, Yoshi, 4 Sekunden später.
Haut da rein.
Ja, ja. Okay, passt. Ciao.